As we were singing, I was deeply moved.
Bei unserem Gesang soeben hat mich der Gedanke tief bewegt, dass in diesem Augenblick Hunderttausende, womöglich gar Millionen Heilige in 200 Ländern in immerhin 75 verschiedenen Sprachen gemeinsam ihre Stimme zu Gott erhoben und gesungen haben: Komm, o du Heiland, her, du lang ersehnter Held, des Gnad und große Huld befreit die ganze Welt. Komm, o du Heiland, her. Wir sind eine sehr große, weltumspannende Familie von Gläubigen, von Jüngern des Herrn Jesus Christus. Wir haben seinen Namen auf uns genommen. Jede Woche, wenn wir vom Abendmahl nehmen, versprechen wir, dass wir an ihn denken und seine Gebote halten wollen. Wir sind noch lange nicht vollkommen, aber mit unserem Glauben gehen wir nicht leichtfertig um. Wir glauben an Jesus, wir verehren ihn, wir folgen ihm nach. Wir lieben ihn sehr. Sein Werk ist das Großartigste auf der ganzen Welt. Wir leben, Brüder und Schwestern, in den Tagen vor dem zweiten Kommen des Herrn, einer Zeit, die von den Gläubigen zu allen Zeiten lange herbeigesehnt wurde. Wir leben in einer Zeit von Kriegen und Kriegsgerüchten, in einer Zeit von Naturkatastrophen, in der die Welt unter Verwirrung und Aufruhr leidet. Doch wir leben auch in der Zeit der Wiederherstellung, einer herrlichen Zeit, da das Evangelium in alle Welt gelangt. Einer Zeit, da der Herr verheißen hat, er werde sich ein reines Volk erwecken, das er mit Rechtschaffenheit und mit der Macht Gottes ausrüsten wird. Wir freuen uns über diese Zeit und hoffen, allen Problemen und Unwägbarkeiten mit Mut begegnen zu können. Manche haben größere Schwierigkeiten als andere, doch niemand bleibt verschont. Elder Neil A. Maxwell hat einmal zu mir gesagt: Wenn für dich gerade alles gut läuft, dann warte nur ab. Obwohl der Herr uns immer wieder versichert, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, ist es nicht immer einfach, mit einer klaren Sichtweise über diese Welt hinaus zu blicken, wenn wir gerade in Prüfungen stecken. Präsident Thomas S. Monson verdanke ich eine wichtige Erkenntnis darüber, wie man sich eine ewige Sichtweise bewahren kann. Als ich vor 18 Jahren mit ihm in einem Zug in der Schweiz unterwegs war, erkundigte ich mich nach seinen schweren Aufgaben. Seine Antwort stärkte meinen Glauben. In der ersten Präsidentschaft sagte er: Tun wir, was wir können, um dieses Werk voranzubringen. Aber es ist das Werk des Herrn und er leitet es. Er steht am Steuer. Wir staunen, sagte er weiter, wenn wir sehen, wie er Türen öffnet, die wir selbst nicht öffnen können, und Wunder vollbringt, wie wir sie uns kaum vorstellen können. Brüder und Schwestern, zu sehen und zu glauben, dass der Herr Wunder dabei vollbringt, sein Reich auf Erden zu errichten, lässt uns auch besser sehen und glauben, dass die Hand des Herrn auch in unserem Leben wirkt. Der Herr hat erklärt: Ich kann mein Werk selbst tun. Wir alle versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, aber er ist der große Architekt. Auf Weisung seines Vaters erschuf er diese Welt. Alles wurde durch ihn gemacht, und ohne ihn wurde nichts gemacht, was gemacht wurde. Wenn wir geistig wach und aufmerksam sind, sehen wir die Hand des Herrn überall in der Welt, und wir sehen sie in unserem eigenen Leben. Lassen Sie mich ein Beispiel erzählen. 1831, als es gerade einmal 600 Mitglieder der Kirche gab, verkündete der Herr: Die Schlüssel des Reiches Gottes sind dem Menschen auf Erden überantwortet, und von da an wird das Evangelium bis an die Enden der Erde hinrollen, gleich wie der Stein, der sich ohne das Zutun von Händen vom Berg löst, dahinrollen wird, bis er die ganze Erde erfüllt hat. Der Prophet Nephi sah voraus, dass es in unseren Tagen, gemessen an der Weltbevölkerung, nur wenige Mitglieder der Kirche geben würde, dass diese aber über das ganze Antlitz der Erde verteilt sein würden. Drei schöne Beispiele dafür, wie das Reich des Herrn von seiner Hand errichtet wird, sind die Tempel, die Präsident Monson heute angekündigt hat. Wer hätte sich noch vor wenigen Jahrzehnten einen Tempel in Haiti, Thailand oder der Elfenbeinküste vorstellen können? Die Standortwahl bei einem Tempel hängt nicht davon ab, wie günstig er liegt. Sie ergibt sich aus einer Offenbarung des Herrn an seinen Propheten. Sie zeigt an, dass ein großes Werk zu verrichten ist. Sie bestätigt die Rechtschaffenheit der Heiligen, die das Haus des Herrn über Generationen hinweg wertschätzen und hüten werden. Erst vor 2 Jahren haben meine Frau Cathy und ich Haiti besucht. Hoch auf einem Berg mit Blick auf Port-au-Prince kamen wir mit den Heiligen dort zusammen, um die Weihung des Landes zu feiern, die der damalige Elder Thomas S. Monson 30 Jahre zuvor erst vorgenommen hatte. Niemand von uns wird jemals das furchtbare Erdbeben im Jahr 2010 vergessen. Dank der treuen Mitglieder und einer mutigen Gruppe Missionare, die fast ausschließlich Haitianer sind, ist die Kirche in diesem Inselstaat weiter gewachsen und stärker geworden. Mein Glaube wird aufgerichtet, wenn ich mir diese redlichen Heiligen Gottes vorstelle, wie sie weiß gekleidet mit der Macht des heiligen Priestertums im Haus des Herrn heilige Handlungen leiten und vollziehen. Wer hätte gedacht, dass es in der schönen Stadt Bangkok einmal ein Haus des Herrn gibt? Nur 1% der Bevölkerung dieses vorwiegend buddhistischen Landes sind Christen. Wie in Haiti, so hat auch in Bangkok der Herr die Auserwählten dieser Erde zusammengeführt. Als wir vor einigen Monaten dort waren, lernten wir Satit und Jutamas Kaivalvatana und ihre fleißigen Kinder kennen. Satit schloss sich der Kirche an, als er 17 war, und erfüllte in seinem Heimatland eine Mission. Später lernte er Jutamas beim Institut kennen und die beiden wurden im Manila-Tempel aneinander gesiegelt. 1993 wurden die Kaivalvatanas von einem LKW angefahren, dessen Fahrer eingeschlafen war. Und Satit ist seither vom Brustkorb abwärts gelähmt. Der Glaube der beiden hat nie nachgelassen. Satit ist ein angesehener Lehrer an der internationalen Schule in Bangkok. Er ist der Präsident des Pfahles Bangkok Nord. Wir können Gottes Wunder in seinem erstaunlichen Werk und in unserem eigenen Leben erkennen. Das Wunder, das die Kirche in der Elfenbeinküste betrifft, kann nicht erzählt werden, ohne die Namen zweier Ehepaare zu erwähnen. Philippe und Anneliese Assar sowie Lucien und Agathe Afou. Sie schlossen sich der Kirche als frisch verheiratetes Paar an, die einen in Deutschland, die anderen in Frankreich. In den 80er Jahren kehrten Philippe und Lucien in ihre afrikanische Heimat zurück, weil sie das Gefühl hatten, sie müssten dort das Gottesreich aufbauen. Schwester Assar, einer Deutschen, wurde besonders großer Glaube abverlangt. Sie musste ihre Familie verlassen und es hinnehmen, dass ihr Mann seine Arbeit als ausgebildeter Maschinenbauer aufgab. Die beiden Ehepaare begegneten einander zum ersten Mal in der Elfenbeinküste und richteten dort eine Sonntagsschulklasse ein. Das war vor 30 Jahren. Mittlerweile gibt es 8 Pfähle und 27.000 Mitglieder in diesem wunderschönen afrikanischen Land. Die Afuis erfüllen dort noch immer ehrenvoll ihre Aufgaben, ebenso die Assars, die vor kurzem eine Mission im Accra-Tempel in Ghana erfüllt haben. Können Sie sehen, wie die Hand Gottes sein Werk voranbringt? Können Sie sehen, wie sich die Hand Gottes im Leben der Missionare in Haiti oder der Kaivalvatanas in Thailand zeigt? Können Sie sehen, wie sich die Hand Gottes im Leben der Assars und der Afuis zeigt? Können Sie sehen, wie sich die Hand Gottes in Ihrem eigenen Leben zeigt? Und in nichts beleidigt der Mensch Gott, ausgenommen diejenigen, die nicht seine Hand in allem anerkennen. Gottes Wunder geschehen nicht bloß in Haiti, Thailand oder der Elfenbeinküste. Sehen Sie sich um. Gott gedenkt eines jeden Volkes. Ja, er zählt sein Volk. Und sein herzliches Erbarmen ist über der ganzen Erde. Manchmal können wir die Hand des Herrn im Leben anderer sehen, fragen uns aber, wie kann ich seine Hand in meinem Leben denn deutlicher erkennen? Der Erretter hat gesagt, zweifelt nicht, seid ohne Furcht. Kein Spatz fällt zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Fürchtet euch also nicht. Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Denken Sie an den Diener, der dem Propheten Elisha, als sie von Feinden umgeben waren, die Frage stellte, was sollen wir tun? Elisha antwortete, fürchte dich nicht, bei uns sind mehr als bei ihnen. Dann betete Elisha, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und der Herr öffnete dem Diener die Augen. Er sah den Berg rings um Elisha, voll von feurigen Pferden und Wagen. Wenn Sie die Gebote halten und voll Glauben beten, Sie mögen die Hand des Herrn in Ihrem Leben doch erkennen, verheiße ich Ihnen, er wird Ihre geistigen Augen weiter öffnen und Sie werden besser erkennen, dass Sie nicht allein sind. In den Schriften wird uns gesagt, wir sollen standhaft dastehen im Glauben an das, was kommen wird. Was wird denn kommen? Der Erretter hat gebetet, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Wir alle haben soeben gesungen, komm, O du Heiland, her. Unser Glaube wächst, wenn wir uns den herrlichen Tag vorstellen, da der Heiland auf die Erde zurückkehrt. Der Gedanke an sein Kommen bewegt mich zutiefst. Es wird überwältigend sein. Das Ausmaß und die Erhabenheit, die Weite und die Herrlichkeit werden alles übertreffen, was das menschliche Auge je erblickt oder erlebt hat. An jenem Tag wird der Herr nicht als Kind kommen, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt, sondern er wird in den Wolken des Himmels erscheinen, angetan mit Macht und großer Herrlichkeit, mit allen heiligen Engeln. Und wir hören, wie der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Die Sonne und der Mond werden sich verwandeln und die Sterne werden aus ihren Plätzen geschleudert werden. Sie und ich, sowie alle, die uns folgen, ja, die Heiligen von den vier Enden der Erde werden belebt und entrückt werden, ihm zu begegnen. Diejenigen, die als Rechtschaffene gestorben sind, werden ebenfalls entrückt werden, um ihm in der Mitte des Himmels zu begegnen. Und dann dieses fast unvorstellbare Ereignis. Alles Fleisch miteinander, spricht der Herr, wird mich sehen. Wie wird das geschehen? Das wissen wir nicht. Aber ich bezeuge, es wird geschehen, genau wie es prophezeit wurde. Wir werden uns ehrfürchtig niederknien und der Herr wird seine Stimme erschallen lassen und alle Enden der Erde werden sie vernehmen. Es wird eine Stimme sein wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme großen Donners. Der Herr, ja, der Erretter, wird dann inmitten seines Volkes stehen. Dann kommt es zu der unvergesslichen Wiedervereinigung der Engel des Himmels und der Heiligen auf Erden. Aber am wichtigsten ist, wie Jesaja es verkündet, dass alle Enden der Erde das Heil unseres Gottes sehen werden und dass er über alles Fleisch regieren wird. An jenem Tag werden die Skeptiker schweigen, denn jedes Ohr wird vernehmen und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, der Erretter und Erlöser der Welt. Heute ist Ostern. Wir freuen uns über die herrliche Auferstehung Jesu und über die Auferstehung, die uns verheißen ist. Mögen wir uns auf sein Kommen vorbereiten, indem wir in Gedanken und zusammen mit unseren Lieben diese herrlichen Ereignisse immer wieder durchgehen. Und möge sein Gebet auch das unsere sein. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Ich bezeuge, dass er lebt. Komm, o du Heiland, her. Im Namen Jesu Christi. Amen.